ARD. Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast mit Julia Kleine.
Ja, und damit herzlich willkommen zur neuen Folge des Sportschau Wintersport Podcast. Die Biathlon-WM in der Lenzer Heide steht in den Geschichtsbüchern, deshalb übernehmen wir heute wieder. Und heute, da haben wir einen ganz besonderen Gast, DSV-Skispringer Pius Paschke. Der Start in die Saison, sportlich gesehen, absoluter Höhenflug. Doch kurz vor der Vierschanzentournee werden die Rückschläge immer mehr. Wir sprechen gleich mit ihm über seine Entwicklung, seine Höhen, aber auch seine Tiefen.
Ja, komm, 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 jawohl. Guck dir, ich sage mal,
was macht Pius Paschke? Denn?
Er ist einfach der beste Mann auf der Schanze, ist Pius Paschke.
Setzt
auch
noch
hier
einen drauf.
Noch weiter als Stefan Kraft, als Hörl. 136 Meter und der Telemax, wenn der ist auch gut.
Ja, werd ich bekloppt, das gibt's ja gar nicht.
Braucht 129 Meter, kein Fehler zu erkennen.
Ja.
Pius Paschke! Pius Paschke gewinnt! Sven,
es ist
nicht zu glauben.
Was
es ist nach
das?
Wie vor nicht zu glauben. Pius Paschke springt in seiner eigenen Sphäre.
Die Trainingspause zuletzt in Slowenien hat spontan nicht viel gebracht. Der Wind ist hier nicht besonders hilfreich, aber das allein ist's nicht. Der Sprung passt nicht. Die Balance ist nicht da. Was im Dezember funktionierte, geht jetzt nicht mehr. 117,5 Meter, nur Platz 31. Kein zweiter Durchgang für den Team Oldie, der am Anfang der Saison mit seinen 34 Jahren Seriensieger war. 119,5 Meter nur für Paschke. Nee, auch dieser Versuch hier in Sapporo den Anschluss wiederzufinden, ist erstmal gescheitert.
Schön, dass du da bist, Pius Paschke.
Hallo, danke, dass ihr da seid. Ja.
Pius, wo treffen wir dich gerade an? Wo bist du?
Ich bin gerade bei mir daheim. Habe jetzt heute nochmal ein bisschen Luft. Genau, wir trainieren morgen nochmal und am Donnerstag geht es dann nach Trondheim zur WM.
Du hast es gerade angeteased, die Weltmeisterschaft in Trondheim steht vor der Tür. Wie blickst du auf dieses große Ereignis?
Ja, ich freue mich sehr drauf. Letzten Sommer einen sehr coolen Lehrgang da oben gemacht. Auch im Winter davor haben wir die Schanzen schon kennengelernt. Da hat man das auch schon wirklich viel Spaß gemacht da oben. Und von dem her freue ich mich sehr drauf, auf die Schanzen, auf die Stimmung. Ich glaube, es sind schon ein paar Wettkämpfe ausverkauft. Und ja, dann wird man mal sehen, wie es dann da oben läuft.
Aber jetzt fragt man sich natürlich als Autonormalverbraucher, also wie kann eine Schanze Spaß machen? Also was muss sie für dich mitbringen, damit sie dir Spaß macht?
Das ist oft ganz schwer zum Erklären. Das ist auch oft sehr unterschiedlich. Also es gibt ganz verschiedene Schanzen, die Spaß machen. Meistens machen die Spaß, wo man gut skispringt. Das ist dann irgendwie immer schon mal eigentlich ganz
Gesetz
logisch.
Der Serie.
Genau. Und und da ist es mir jetzt, wenn man jetzt die Schanzen Trondheim nimmt, speziell die große, einfach im Sommer sehr gut gelungen, dass ich da einfach ins Fliegen komme. Und es ist schon eine moderne Schanze, aber sehr, sehr cool vom Profil. Es ist eher von der Flugkurve ein bisschen flacher und man kommt dann wirklich schön ins Fliegen. Ist auch ein bisschen windanfällig, aber das ist auf die neuen Schanzen generell so. Ja, und von dem her ist es oft schwer zu sagen, was es dann genau ausmacht. Wie gesagt, gibt da einige Schanzen, die vom Profil ein bisschen älter sind, die machen mir dann meistens auch sehr viel Spaß. Aber das ist jetzt mal eine von den neuen, die ich ziemlich cool finde.
Aber würdest du sagen, dass die Schanze deinem Sprungstil so ein bisschen entgegenkommt oder wie würdest du es einordnen?
Ja, würde ich schon sagen. Zumindest habe ich mal jetzt im Sommer da einen sehr guten Zugang dazu gehabt, also die richtige Einstellung, wie das auf der Schanze funktionieren könnte. Und das ist dann auch im Training dann gleich so aufgegangen und ich würde schon sagen, dass sie dann meinem Sprungstil entgegenkommen ist, sagen wir so, dieses, auch was jetzt in dem Winter dann auch teilweise sehr gut war, dass ich doch sehr viel Geschwindigkeit von oben mitnehme, dass man dann unten auch noch ins Fliegen kommt, das ist sicherlich auf der Schanze, funktioniert das ganz gut.
Jetzt stellt man sich natürlich sich das so vor, so WM oder auch Olympische Spiele, das ist ja so ein absolutes Großereignis für euch Sportlerinnen und Sportler. Wie läuft das vor Ort ab? Hat man da auch viel zu tun mit anderen Nationen oder bleibt man da eher unter sich oder wie ist es?
Ganz unterschiedlich. Also jetzt in Trondheim, glaube ich, werden wir viel mit den anderen zu tun haben, weil wir, glaube ich, doch alle im gleichen Hotel sind. Dann läuft man sich zwangsweise über den Weg. Jetzt, wenn ich mich an die WM Oberstdorf erinnere, da war es dann anders, da haben wir dann halt ein deutsches Teamhotel gehabt, da wo wir dann halt wirklich deutsch, also deutsch intern unterwegs waren und eigentlich keinen aus der anderen Nation da gehabt haben. Was das Schöne ist, wir haben ein bisschen mehr in Kontakt dann mit den Langläufern und mit den Kombinierern, was wir sonst halt eigentlich nicht so haben, weil wir ja eigentlich eigentlich nicht wirklich viele Orte haben, wo es sich überschneidet. Ich glaube, das Einzige ist mal so Ruka, wo wir dann zusammen unterwegs sind, aber da haben wir nicht alle im gleichen Hotel. Und von dem her ist das eigentlich dann schon immer ganz cool, weil man ja dann doch auch den einen oder anderen erkennt und dann ist es mal ein bisschen abwechselnd.
Jetzt von der Stimmung mal abgesehen, wenn du so aufs Sportliche schaust, jetzt waren die letzten Wochen, also nicht nur für dich, sondern auch für das komplette Team nicht so wirklich erfolgreich. Fährt man dann doch so ein bisschen mit Zweifel hin oder wie fährt man da hin nach Trondheim?
Ja, ich sag mal, als die großen Favoriten fahren wir sicherlich nicht hin. Das ist einmal klar. Eigentlich nicht. Es gibt nichts zum Zweifeln. Wenn man da Zweifeln anfängt, dann hast du eigentlich bei der Anreise schon verloren. Es gibt immer nur nach vorne. Und grundsätzlich ist es einmal so, bei so einer WM, ob man jetzt 4., 8. oder 23. wird, ist am Ende wahrscheinlich relativ egal. Da werden, ich sag mal, man kann für sich einen guten Wettkampf machen und man macht ja keine Medaille, dann sag mal, ist es zumindest in der Außenwahrnehmung eh so, dass es eigentlich nicht so wirklich wahrgenommen wird. Und von dem her ist es bei der WM, es geht am Schluss um Medaillen. Und ja, von dem her kann man aber eigentlich auch relativ frei drauf losspringen, wenn man jetzt nicht gerade Medaillenfavorit ist.
Aber wie ist das denn für dich? Also wir schauen mal auf den Start in die Saison. Du bist ja super in die Saison gestartet, hast Siege gefeiert und sogar den Gesamtweltcup angeführt. Hattest du das vor die Saison im Gefühl, dass du so einen Sprung machen würdest? Oder war das eher so eine Gefühlssache, also ein Flow, Selbstvertrauen, Fluggefühl? Wie würdest du es beschreiben?
Also ich würde schon sagen, dass ich Richtung Winter, also so Ende Sommer, im Herbst dann schon gemerkt habe, dass ich gut drauf bin. Also ich habe wirklich viele Sprünge auf einem hohen Niveau gehabt und man ordnet dann ja immer so ein bisschen für sich selber ein, wie bin ich die Jahre davor gesprungen. Das ist immer so eigentlich so der erste Vergleich, den ich ziehe. An mir selber habe ich mich weiterentwickelt in den Bereichen, wo ich es mir vorgenommen habe. Und da habe ich dann schon festgestellt, dass ich wirklich nochmal einen Schritt gemacht habe und hätte es dann als sehr positiv gesehen, was ich da gemacht habe. Dass es dann Anfang Winter so reicht, also ich habe dann mal im Herbst beim Sommer Grand Prix schon mal so ein bisschen gemerkt, dass es viel wert ist, habe da wirklich schon gute Sprünge gehabt und dass es dann aber Anfang Winter gleich so aufgeht, dass das kann man nicht planen oder das habe ich mir sicherlich auch nicht gedacht. Ich habe schon gedacht, dass es vielleicht nur mal ein bisschen mehr wert ist, wie das Jahr davor. Aber man weiß ja trotzdem nie, wie die anderen springen. Und ich bin auch den Winter davor gut reingestartet, bin in Ruka gleich Zweiter geworden. Da ist aber halt der Stefan Kraft überragend Ski gesprungen. Und das sind so Sachen, die weiß man halt im Vorfeld nicht. Und dass es dann, wie gesagt, so aufgeht. Und dann war sicherlich Anfang Winter so ein Flow, in den ich gesprungen habe. Da wo es dann wo ich dann oben gesessen bin und genau gewusst habe, was ich zum Tor habe. Und das kommt dann aber halt mit den Wettkämpfen, mit den guten Wettkampfsprüngen und das sind Sachen, die kann man aber oft nicht planen.
Vor ein paar Wochen, da hatte ich mich schon mit Horst Hüttl hier auch im Podcast unterhalten und er meinte, du hättest im Vorfeld auch mit einem Mentalcoach gearbeitet, Familie tut dir auch ganz gut. Sind das so die Sachen, die sich so ein bisschen verändert haben, Stellschrauben, die sich verändert haben oder hast du eigentlich gar nichts anders gemacht?
Die Familie hat sich zum Glück nicht geändert. Das ist immer nur die gleiche. das hat mir schon die letzten Jahre extrem viel geholfen, der Ausgleich. Also wenn ich es jetzt vergleiche mit der Zeit, wo ich halt noch Single war, ist es jetzt auch mit Kindern und so ist es schon anders und mir tut es eigentlich ganz gut, weil ich merke, dass halt die Aufmerksamkeit daheim verschiebt sich halt und in jungen Jahren war sicherlich der Sport bei mir sehr omnipräsent und da ist es dann oft, da habe ich mir oft schwer getan, dass ich halt dann auch zwischendrin abschalte und halt nicht an Skispringen denke. Und das ist jetzt viel, viel leichter, weil ich halt einfach mal den viel schöneren Ausgleich daheim habe. Und das andere Thema mit der sportpsychologischen Betreuung, das mache ich jetzt mittlerweile auch schon seit über 10 Jahren immer mit der gleichen Person. Und ja, das ist halt war so ein ständiger Prozess. Das hat sich auch entwickelt und entwickeln müssen und es ist im Endeffekt so ein Training wie ein Athletiktraining oder Techniktraining und da bin ich halt auch über die Jahre halt einfach immer ein bisschen besser geworden und da war jetzt nicht der große Sprung da dann von letztes Jahr auf heuer, sondern das war dann einfach also so ein stetiger Prozess.
Interessanterweise sind Kinder ja auch sehr, sehr gute Mentalcoaches. Ich hatte mich mit Felix Loch auch darüber unterhalten, der ja auch 2 Kinder hatte. Er meinte, nach 6 Runden Lotti Karotti geht's ihm besser. Egal, wie er vorgefallen ist. Ist es bei dir auch so, dass du sagst Lotti Karotti und dann läuft's wieder mit den Sprüngen?
Ja, genau. Lotti Karotti haben jetzt mir noch nicht gespielt daheim, wir haben aber andere Spiele, aber ja, es ist im Endeffekt, man kommt viel schneller, wenn man dann daheim ist. Eigentlich wieder zu dem Punkt, dass natürlich der Sport ist schon wichtig. Ich meine, es ist auch unser Job, aber es ist halt nicht das Wichtigste. Und sagen wir, das sobald ich die Haustür aufspüre, wird mir das halt klar. Und dann verschiebt sie das. Und ich sage mal, von dem her ist es, glaube ich, man hat den Fokus schneller auf die wichtigen und richtigen Sachen und verrennt sie dann nicht so viel im Sport.
Aber plötzlich ist man deutscher Hoffnungsträger mitten im Hype und das mit 33 Jahren. Wie war das für dich? War das eine schwierige Umstellung?
Es war ein bisschen ungewohnt, aber es war soweit okay. Speziell in der Phase, wo es halt gut gelaufen ist, ist es eigentlich mir nicht so schwer gefallen, das auch so anzunehmen. Ich habe da wirklich, glaube ich, es ganz gut geschafft, den Fokus auch richtig zu legen auf die richtigen Sachen und bin da eigentlich wirklich immer bei mir blieben und bei dem, um was es geht beim Skispringen. Aber ja, wenn es dann ein bisschen schwieriger wird, dann merkt man schon, dass es natürlich auch das ein bisschen schwieriger wird, richtig einzuordnen. Und das ist dann sicherlich so eine Challenge mehr, die dazukommt, wo ich die Jahre davor halt das für mich immer eher entspannt war, weil ich bin halt dann irgendwie so, ja, so für mich gesprungen. Die Aufmerksamkeit hat sich immer in Grenzen gehalten und dann war das eigentlich eher immer ein bisschen entspannter.
Du hast es gerade so ein bisschen angesprochen. Es wurde dann schwieriger. Da kam die Tournee, wo du nicht mehr so ganz an die Leistungen anknüpfen konntest. Was war für dich überraschender, dass du so sensationell gestartet bist oder dass es danach schwieriger wurde, an diese Leistungen anzuknüpfen?
So beides ein bisschen. Also dass ich so starte, hätte ich nicht gedacht, hätte mir erträumt, aber dass es dann so aufgeht, hätte ich nicht gedacht. Das ist jetzt eigentlich, ich hätte jetzt die Tournee auch nicht als so ganz so schlecht empfunden. Also ich hätte da für mich wieder viele Sachen gesehen, die sehr positiv waren. Es gibt halt so ein paar Umstände, die hat man nicht in der Hand. Ich sage mir, ich habe sicherlich nimmer in diesem Flow Ski gesprungen, wie es die Wochen davor war. Umso mehr haben es die Österreicher gemacht. Die haben ja doch die Wettkämpfe Anfang Winter, hat dann doch halt der ein oder andere heute halt einmal einen Sprung auslassen und waren einmal Ergebnisse dabei, wo sie nicht so gut platziert waren. Oder wo es halt bei mir dann eigentlich ständig gut war. Und das haben die halt auch zur Tournee hier halt komplett abgestellt. Also die haben wirklich jeden Sprung einfach auf höchstem Niveau performt. Und das sind Sachen, die hat man nicht in der Hand. Die haben sie dann, die drei da vorne, einfach so in einen Flow gesprungen und so gebettelt gegenseitig, dass es dann schwierig war, da auch mitzuhalten. Also von dem her, das sind Sachen, die kann man nicht kontrollieren. Und das war sicherlich anders wie Anfang Winter. Und bei mir ist es sicherlich nicht mehr ganz so leicht gegangen, wobei, wie gesagt, viele Sachen noch positiv waren. Und dann diese Zeit danach, hätte ich eigentlich gedacht, dass ich das besser im Griff habe, muss ich ganz ehrlich sagen, dass mir das nicht mehr so passiert, dass ich dann da im Januar so von der Leistung abfall. Aber es gibt dann nach wie vor jetzt ein paar Sachen, die einfach ein bisschen ja, schwierig sind. Umso länger der Winter dauert, wird es für mich dann in ein paar Bereichen einfach ein bisschen anstrengender. Und das habe ich noch nicht so ganz rausgefunden, wie es am besten macht, dass ich das über 4 Monate halt aufrechterhalte.
Das wäre zum Beispiel meine nächste Frage gewesen. Also hast du einen Plan, wie du dich da wieder rausziehen kannst oder ist es mehr so ein Warten auf den Moment, wo es wieder Klick macht?
Nein, es ist dann ein stetiges Arbeiten. Es ist natürlich insgesamt alles ein bisschen mühsamer. Es ist anstrengender vom Kopf her, auch körperlich, dass man da halt dann sich wieder nach oben arbeitet. Von dem her merkt man schon, dass man dann ein bisschen mehr Energie liegen lässt, das was dann auch wiederum so ein Thema ist. Wenn man zu viel Energie liegen lässt, wird es halt auch anstrengend. Und von dem her ist es aber trotzdem, die Aufgabe ist immer, dass man dann da wieder rauskommt und jetzt nicht irgendwie hofft, dass es dann so der eine Moment kommt, wo es dann irgendwie Klick macht. Sagen wir, das ist so ein bisschen Wunschdenken. Man muss dann schon auch dran arbeiten, aber es ist dann auch viel so Aufmerksamkeit, also diesen Fokus richtig zu legen, das ist so ein bisschen bei mir so die Challenge, da wo ich dann mit der Zeit halt oft vielleicht ein bisschen schwammig wäre und wo es dann vielleicht in eine Richtung geht, wo es mir nicht mehr so viel hilft. Und da wäre ich, oder habe ich zumindest mal jetzt einen klaren Plan für die WM. Und dann wird man sehen, ob mir das so gelingt und ob das dann auch aufgeht.
Den Plan verrätst du uns, oder?
Ja, also, im Endeffekt geht es eigentlich darum, den Fokus, so wie es Anfang Winter war, wieder richtig zu legen. Und ich habe halt da so ein bisschen immer meine Schwierigkeiten, jetzt, wenn man jetzt rein technisch auf Skispringen schaut, dass ich halt meine Hocke richtig finde. Und da habe ich gemerkt, dass sie da die letzten Wochen ein bisschen was verschoben hat von der Wahrnehmung, auch vom Fokus. Und da ist jetzt halt die Aufgabe, dass ich den Fokus wieder so lege, wie er eigentlich Anfang Winter war, dass ich da ein bisschen klarer bin in der Wahrnehmung. Und das war sicherlich die letzten Wochen nicht ganz so gut. Und das ist aber heute oft einmal schwer. Das kriegt man dann oft gar nicht so mit. Man ist noch voll drauf, aber es entstehen dann so kleine Probleme und die werden dann größer. Und da habe ich dann doch gemerkt, okay, die Aufmerksamkeit hat sich dann irgendwie doch ein bisschen verlagert und war eigentlich nicht auf die für mich wichtigen Punkte.
Du hast es gerade gesagt, es ist natürlich auch total schwer, im Fokus zu bleiben, wenn man von den Medien auch rechts und links einen drauf bekommt. Das zum Thema, ne? Du bist ja eigentlich auch Sechster geworden bei der Tournee als bester Deutscher. War jetzt kein Stockerlplatz, aber du bist trotzdem Sechster geworden. Auch eins deiner besten Tournee-Ergebnisse. Momentan gibt es ja ordentlich Kritik an deinem Bundestrainer Stefan Horngacher. Wie beobachtest du diese Diskussion? Ist das schon so, dass du dich vor deinen Trainer stellst oder dass du dich da komplett rausziehst, also um dich selber irgendwie zu schützen? Oder wie machst du das?
Tatsächlich habe ich die Diskussion jetzt gar nicht so mitgekriegt, so nur am Rande. Grundsätzlich lese ich mal relativ wenig, was so geschrieben wird. Die Fragen haben sie tatsächlich in meine Richtung da bis jetzt in Grenzen gehalten. Also ich habe da eigentlich noch gar keine Frage diesbezüglich gestellt gekriegt. Und für mich stellt sie die Frage eigentlich aktuell auch nicht. Ich glaube, es ist immer, man muss sie generell als Team dann zusammensetzen und überlegen, warum passiert das so vielleicht? Warum schafft man es nicht, über ganze Saison da irgendwie dieses Level aufrechtzuerhalten? Das haben wir aber die letzten Jahre, glaube ich, auch schon ganz gut gemacht. Wir haben oft schon Schlüsse draus gezogen, wir haben schon deutlich schlechtere Winter gehabt und haben dann eigentlich auch wenn ich an letztes Jahr denke, dann eigentlich wieder sehr gut angefangen und sagen wir haben schon irgendwo richtige Schlüsse, aber uns fehlen im Team, glaube ich, immer noch irgendwie so ein paar Sachen, dass wir diesen Winter halt wirklich ordentlich durchziehen. Und da muss man sich dann natürlich schon nach dem Winter einfach auch hinsetzen und genau analysieren, woran es liegt. Und dann müssen sich auch die Sportler, einschließlich mir, alles selber bei der Nase packen und erst einmal schauen, okay, was kann man wirklich besser machen. Und ich glaube, erst dann kann man da irgendwie eine andere Diskussion führen. Aber wie gesagt, aktuell stellt sich für uns die Frage nicht. Wir sind nur mitten im Winter und wir wollen jetzt auch noch einen erfolgreichen Winterschluss hinlegen.
Was stimmt dich positiv, dass es noch passieren kann?
Ja, ich glaube, dass man mit, ich sag mal, diese harte Arbeit und so, dass sie die dann irgendwann schon wieder auszahlt. Das, was wir jetzt auch die letzten Wochen gemacht haben, wir haben schon viel gemacht. Und ja, da bin ich eigentlich positiv, dass sie das, dass das dann am Schluss eigentlich auch so ein bisschen dann der Schlüssel ist, sagen wir, über gute Arbeit, harte Arbeit dann auch wieder dahin zu kommen. Und dann muss man es auch wieder laufen lassen. Und das ist sicherlich dann auch ein bisschen so der Punkt. Das reicht dann oft schon mal bei dem einen oder anderen, wenn man ein guter Wettkampf dabei ist, dass man es dann sagt, jetzt war es wieder, jetzt kann ich es auch wieder ein bisschen mehr laufen lassen. Und ich glaube, da sind wir heute halt als Team gefragt, dass wir uns auch nicht von den ganzen Sachen drumherum ablenken lassen, sondern halt wirklich auch diesen Fokus dabei behalten. Und dann kann es auch noch ein guter Winter werden oder zumindest ein guter Abschluss.
Diese berühmte Lockerheit, ne? Und wie du auch gerade gesagt hast, diesen Fokus nicht zu verlieren. Wir würden es euch auf jeden Fall gönnen und auch wünschen, dass ihr noch einen erfolgreichen Abschluss findet für diesen Winter. Das zum Thema Lockerheit. Du wirkst in Interviews immer total entspannt. Auch gerade die Themen sind ja auch nicht so einfach für dich. Fast schon so ein bisschen in dich ruhend. Ist das nur nach außen hin so oder bist du privat auch so ein ruhiger Mensch?
Ich weiß gar nicht, ob es wirklich immer so rüberkommt, aber ja, wenn diese Wahrnehmung so ist, dann kann schon sein, sicherlich ist es innerlich nicht immer gleich. Also da gibt es schon Tage, wo es auch wirklich so ist und grundsätzlich glaube ich, bin immer der probiert, in die Interviews so nicht zu emotional zu werden und die Sachen eher fachlich zu halten, aber es gibt natürlich schon Tage, wo es dann mühsam ist und wo ich dann innerlich dann schon mal fluche und mir denke, ja, jetzt hat wieder die gleichen Fehler gemacht. Also von dem her ganz so ist es dann nicht immer. Ich sag mal, für das ist dann einfach auch zu viel Herzblut im Sport drin, dass man es dann immer so ganz ruhig und nüchtern betrachten kann. Wenn dann halt schlechte Tage dabei sind, dann regt es dann auch schon mal richtig auf.
Aber ich finde das total interessant, weil von der Außenwirkung her wirkt das halt eben gar nicht so. Also auch wenn du wütend über dich bist oder über deine Leistung, dann merkt man das auf gar keinen Fall. Wir hatten vor ein paar Wochen auch Stefan Kraft hier bei uns, der auch sagte, wenn er oben an der Schanze ist, am Backen, dass er total nervös ist, dass er gar nicht weiß, wohin mit sich. Und ich war total überrascht, weil er wirkt ja auch immer wie die Ruhe selbst und auch total nervenstark. Also überrascht dich das dann, wenn so einer dann sagt, er ist total nervös?
Nicht unbedingt. Mir geht es teilweise ähnlich. Und Nervosität ist aber ja nicht zwingend was Schlechtes. Also das ist ja was, wo man irgendwo das Level ein bisschen hochhalten kann. Ich sage mal, zu entspannt, wenn man in so einen Wettkampf geht, habe ich festgestellt, das ist bei mir auch nicht hilfreich. Also ich brauche schon ein bisschen diese Nervosität und diese Anspannung. Es gibt auch den Punkt, wo es dann zu viel wird. Aber ich sage mal, bis zu einem gewissen Grad ist das schon gut. Und ich sage mal, es wundert mich jetzt nicht, dass auch so einer wie der Stefan Kraft da immer noch mal nervös ist. Aber er hat sicherlich auch die Wettkämpfe gehabt, wo es weniger war und dann auch welche, wo es mal wieder mehr ist. Und ich glaube, so ist es bei allen. Ich sage, es ist nicht jedes Wochenende gleich. Und so, solange man sich in so einer gewissen Range bewegt, wo man merkt, da kann man gut performen, dann reicht es eigentlich schon.
Er ja im Grunde genommen in der gleichen Situation wie du, ne? Also er ist ja auch mal Leistungsträger in Österreich gewesen, auch in den letzten Jahren. Also wenn es dann einer machen musste, war es
ja,
er.
Genau, ja. Ich meine, er hat natürlich schon extrem viel die letzten Jahre gewonnen. Das ist schon Irrsinn. Und wie du sagst, es ist halt der, er ist halt die Bank im österreichischen Team. Und selbst wenn es mal nicht so gelaufen ist, dann war er halt immer nur der, der halt aufs Podest gesprungen ist. Und von dem her hat er natürlich schon, ja, er ist halt einfach ein bisschen der Leader von dem Team. Und das ist sicherlich nicht so leicht.
Weil wir eben nochmal über Nervosität gesprochen haben, würdest du sagen, du bist ein Wettkampftyp? Oder bist du manchmal lieber der Trainingstyp?
Also ich war vor einigen Jahren war ich ganz klar der Trainingstyp, also ganz, ganz extrem oder speziell in jungen Jahren, wenn ich es überlege, so mit 20, Anfang 20, wo ich dann auch angefangen habe, wirklich dann mental ein bisschen mehr zum oder da in das Thema ein bisschen einzusteigen, da war das ganz extrem. Also da war ich dann wirklich teilweise im Wettkampf fast schon gelähmt und habe dann, also der Unterschied zwischen Training und Wettkampf war dann sehr signifikant und das hat sich dann aber über die Zeit auch gewandelt und ich habe dann schon gemerkt, dass ich dann speziell so die letzten zwei Jahre zu so einem Skispringen gekommen bin, wo ich gemerkt habe, jetzt kann ich wieder eigentlich wirklich auch mit Selbstvertrauen oben sitzen und das auch genießen und das war sicherlich einige Jahre nicht so und das war ein langer, langer Weg, dass ich da hinkommen bin und ja, jetzt so die letzten Jahre, hätte ich gesagt, ist mir das aber eigentlich immer besser gelungen.
Und gleich wirst du uns natürlich auch noch verraten, wie du runterkommst als privater Pius Paschke. Vorher muss ich aber noch mal in eigener Sache ein bisschen Werbung machen. Hört doch mal in unsere ARD-Audiothek rein. Da gibt es unter anderem den Podcast, das Bundesliga-Update für euch. Was sind die wichtigsten Infos und Facts vor dem Spieltag? Was muss ich in Sachen erste und zweite Bundesliga unbedingt wissen, um mitreden zu können? Ja, das Bundesliga-Update, das versorgt euch mit allem, was ihr zur ersten und zweiten Fußball Bundesliga wissen müsst. Infos, witzige Facts, Interview-Highlights und Analysen mit den Sportschau-Reportern. Das Ganze kompakt in rund 20 Minuten Länge. Neue Folgen gibt es dann immer jeden Donnerstag und Montagmorgen in der ARD-Audiothek. Hört doch mal rein. Pius, bist du Fußballfan?
Richtiger Fan nicht, so sympathisant. Ich schaue gern Fußball, querfeldein. Aber ich bin jetzt nicht richtiger Fan von einer Mannschaft. Ich freue mich immer, wenn man international, wenn die deutschen Mannschaften in der Champions League oder so wirklich, wirklich gut dabei sind, dann macht es mir Spaß zum Schauen. Und aber ansonsten, wie gesagt, habe ich jetzt nicht so den Verein, da wo ich wirklich Fan davon bin.
Also du hast keine Bayern-München-Bettwäsche zu Hause, wenn man das so sagt.
Definitiv nicht, nein.
Aber was machst du denn, wenn du nicht springst? Ich habe gehört, du bist gerne auf der Slackline unterwegs oder fährst Einrad, stimmt das?
Ja, das stimmt so ein bisschen. Ich bin da, wenn ich daheim dann nochmal so neben meinem normalen Training dann ein bisschen Zeit mehr für Sport finde und so, dann mache ich solche Sachen ganz gern. Aber ansonsten hat sich das die letzten Jahre, hat sich jetzt schon auch mit zwei kleinen Kindern, hat sich schon ein bisschen mehr verschoben. Also wenn ich dann wirklich mal Freizeit habe, dann steht dann Familie natürlich an erster Stelle und dann Unternehmer. So war es, jetzt haben wir heuer ein bisschen mal meine Tochter ein bisschen Skifahren angefangen, das ist ganz nett. Fahren wir mit ihr dann halt ein bisschen da rum und das sind so Sachen, die machen mir dann auch Spaß, wenn dann die Kinder da Spaß haben und ja. Das ist ganz nett.
Und Spielplätze, apropos Kinder, Spielplätze sind auch nicht zu unterschätzen. Also Martin Schmidt hat zwar keine Kinder, aber der hat sich für Ninja Warrior auf einen Spielplatz vorbereitet, Kinderspielplatz. Vielleicht wäre das ja auch was für dich.
Ja, vielleicht. Aber das stimmt, es gibt coole Spielplätze, ja, wo er für Erwachsene viele Möglichkeiten hat. Schaut immer komisch aus, wenn man dann da rumturnt, aber ja, da bin ich dann auch ja einer, der dann eher mal am Rumkraxeln ist und so, weil mir das auch Spaß macht.
aber ich kann auch nicht still sitzen, ich muss auch mal noch.
Ja, sollten vielleicht auch mehr Erwachsene machen, wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Und ich finde es cool, dass der Martin sie so vorbereitet hat.
Aber du kannst ja auch immer sagen, ich bin Skispringer. Skispringer hält man ja immer für so ein bisschen verrückt. Was ist denn das Verrückteste, das du im Weltcup-Zirkus erlebt hast?
Boah, da fällt mir jetzt auf Anhieb eigentlich nichts
ein. Oder was vielleicht du gemacht hast.
Boah, ich glaube, ich bin immer absoluter Durchschnitt. Ich habe viele verrückte Sachen habe ich nicht gemacht. Ich schwimme immer so mit.
Das überlässt du dann den anderen.
Ja, genau. Keine Ahnung, es gibt sicherlich ein paar Sachen, was ich beim Skispringen mal gemacht habe. Wir haben in jungen Jahren mal so einen Doppelsprung gemacht, das war ganz witzig, dass man so hintereinander wegspringt. War dann mal was anderes, ist einmal die Wahrnehmung ein bisschen andere gewesen, wenn man dann vor sich einen fahren sieht, der dann auch springt. Das sind aber so Spielereien, die man dann mal im Training macht, wenn es irgendwie gut reinpasst. Habe ich aber auch nur einmal gemacht und seitdem nicht mehr.
Also Moment mal, ihr seid dann zusammen auf dieser Schanze hintereinander Ski an Ski da runtergefahren? Oder wie kann man sich
genau,
das vorstellen?
Genau, ja. Also dann quasi so ein Kollege von mir, der ist dann, wir haben dann zusammen quasi auf dem Balken gesessen, ich quasi zwei Balken höher. Und dann ist der Kollege vorne weggefahren. Ein Dritter hat dann den Balken, den ersten, möglichst schnell hoch und ich bin dann gleich quasi hinten durch. Damit man halt dann einmal diese Aufnahme von hinten hat. Im Endeffekt das, was jetzt die Drohne macht, habe dann ich den Kollegen mitgefilmt, man hat ihn springen sehen, weil ich halt hinterher gesprungen bin. Aber mittlerweile, sagen wir, haben wir da ganz coole Aufnahmen durch die Drohnen.
Kamerakind Pius Paschke.
Genau, ja.
Hättest du auch bei 1, 2 oder 3 mitmachen können? Aber ich stelle mir das gerade vor, weil es gibt ja wirklich, also beim Skifahren gibt es ja auch Tandem-Skier mit also jeweils zwei Bindungen hintereinander, aber beim Skispringen wäre das, glaube ich, echt ein bisschen zu gefährlich.
Da wäre ich mir ziemlich sicher, dass das in die Hose geht.
Ja.
Aber ich sage mir, solche Sachen, das, was wir da gemacht haben, das ist ja schon öfter gemacht worden. Da hat es ja auch schon Leute gegeben, die haben ja schon zu dritt, zu viert oder so hintereinander gesprungen. das ist dann schon, wie gesagt, das ist jetzt auch keine Seltenheit, nicht? Aber war auf jeden Fall mal eine lustige Erfahrung. Aber Tandem-Skispringen mit demselben Paar Ski wird es wahrscheinlich nicht werden.
Aber die Trainer wussten das natürlich dann nicht, dass sie sowas gemacht haben.
Doch, tatsächlich. Wir springen immer so, dass der Trainer uns ablässt. Und der damalige Trainer hat gesagt, ja, können wir schon mal machen. War relativ ungefährlich. Wir haben dann auf einer 90-Meter-Schanze im Sommer das gemacht und war dann eigentlich alles relativ entspannt.
Aber wenn du trotzdem Tandem-Springen mal ausprobieren wollen würdest, mit wem im deutschen Team würdest du es machen? Also wer ist so dein Best Buddy im deutschen Team? Mit wem verbringst du die meiste Zeit?
Boah, ich glaube, da würde ich mir jetzt gar nicht den aussuchen, mit dem ich mich gut verstehe, sondern eher mit dem, was vielleicht vom Sprungstil her am ehesten funktionieren könnte, ohne dass man damit auf die Schnauze fällt. Und dann wär's schon schwierig. Dann müsste ich vielleicht fast ein Eiser nehmen, weil er von der Körpergröße und allem ähnlich ist wie ich. Da weiß ich nicht, ob das dann vielleicht funktionieren könnte. Der Wellinger Andi ist doch ein Stück größer. Der Laie Stefan wird vielleicht auch noch ganz gut funktionieren, weil der einen recht ruhigen Sprungstil hat. Aber wie gesagt, das wäre trotzdem ziemlich kompliziert.
Du könntest das denen ja mal vorschlagen. Was haltet ihr von der Idee? Ja, vielleicht nicht während der Saison. beim Sommerspringen mal gucken. Ja, aber lustigerweise, Julius Brink und Jonas Reckermann haben sich auch nur zusammengefunden, also die Gold 2012 in London geholt haben beim Beachvolleyball. Mhm. Eigentlich haben die sich gar nicht verstanden, aber sie haben halt eben gesagt, wir passen echt gut zusammen und haben dann Gold geholt. Vielleicht wäre das ja was. Eine Golddisziplin.
Ja, genau.
Gibt es denn einen Weltcuport, an dem du immer besonders gerne springst, egal ob du da gewinnst oder nicht? Also Trondheim haben wir jetzt schon mal Haken dran.
Genau, Ruka ist so mein, also in Kuusamo oben in Finnland, das ist so wirklich so mein absoluter Lieblingsort die letzten Jahre geworden. Ich mag die Schanze einfach total gerne. Ich finde den Flair Anfang Winter da immer ganz cool, weil bei uns ist es da meistens doch nur ein bisschen wärmer, da oben ist es dann schon Winter. Und da bin ich wirklich immer ins Fliegen gekommen, auch selbst in Jahren, wo es einmal nicht so gut gelaufen ist, habe ich dann auch mal Top-10-Ergebnisse gemacht. Und da bin ich tatsächlich sehr, sehr gerne und das ist schon so, ja, eigentlich so meine absolute Lieblingsschanze. Und es gibt aber natürlich grundsätzlich sehr viele Schanzen, die dann auch noch Spaß machen. Und wenn ich jetzt auch heuer an Titisee Neustadt denke, war das natürlich ein Wahnsinns-Wochenende und auch eine richtig coole Schanze. Und also von dem her gibt es schon ein paar.
Ja, wenn man dreimal einfach ganz oben steht, dann ist das, glaube ich, immer ein cooles Wochenende, oder?
Ja, definitiv. Genau. Und die Schanze hat mir davor auch schon Spaß gemacht, aber dass es dann an dem Wochenende da so aufgeht, das war natürlich ein Wahnsinn. Das hätte man dann so auch nicht gedacht, aber ja, das war dann schon wirklich cool.
Jetzt bist du schon Mitte 30. Viele Springer hören mit Mitte 30 auf. Hast du schon Pläne für deine Zeit nach der Karriere oder denkst du da noch gar nicht drüber nach?
Na doch, nachdenken drüber immer wieder. Es ist aktuell jetzt mal noch kein Thema, weil ich einfach die letzten Jahre mich doch immer weiterentwickelt habe und solange ich das Gefühl habe, das mache ich auch die nächsten Jahre noch und ich habe immer noch den Spaß am Skispringen, wie ich ihn aktuell habe. Und es geht auch von der Familie, ist es mal für mich jetzt noch kein Thema. Aber klar, ich habe vor einigen Jahren dann die Ausbildung bei der Bayerischen Polizei gemacht. Und von dem her habe ich mich ja bewusst dafür entschieden, dass ich da auch hingehe. Und von dem her ist es eigentlich auch klar, wenn ich dann meine Karriere beende, dann werde ich auch als Polizist normal arbeiten gehen. Und das ist ja im Endeffekt die Absicherung, die ich dann habe und die mir da extrem viel gebracht hat, weil ich gemerkt habe, okay, wenn ich dann mal nicht mehr springe, dann bin ich halt beruflich gut aufgehoben. Und das hat mir auch schon eine Sicherheit gegeben, wo ich dann gemerkt habe, das war nicht unwichtig für einen Erfolg.
Aber bevor wir über dein Karriereende nachdenken, wollen wir natürlich ein paar Goldmedaillen noch bejubeln, vor allem jetzt bei der WM in Trondheim. Wir würden es uns auf jeden Fall und dir wünschen und gönnen. Wenn du deinem jüngeren Ich einen Tipp geben könntest, was wäre das für ein Tipp?
Viele Sachen erst ein bisschen rationaler einschätzen und nicht so emotional. Ich glaube, dass ich in jungen Jahren doch oft beim Skispringen sehr emotional war, zumindest innerlich. Und da waren es viele Tage gegeben, wo ich auf der einen Seite gedacht habe, oh, jetzt geht's richtig gut. Und einen Tag später habe ich gedacht, gibt keinen schlechteren Skispringer wie mich. Und da glaube ich, würde ich ihm raten, dass er das alles ein bisschen rationaler einschätzt und dann glaube ich, wir hätten immer viel Ärger erspart.
Falls es dich beruhigt, Roger Federer war früher auch so drauf. Der hat auch früher Schläger zertrümmert. Das kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen.
Ja. Ja, das habe ich jetzt tatsächlich nicht gemacht. Meine Ski in die Ecke gehauen oder so. Aber innerlich hat es schon oft brodelt. Das wäre so wirklich ein Rat, wo ich sage, das würde was helfen, weil oft ist es halt auch schwer zu erklären. Und wenn man dann rational und fachlich bleibt, dann kommt man oft schneller zu einem Ergebnis, wie wenn man dann emotional reagiert.
Und ich möchte noch ergänzen, wenn man dann erfolgreich ist, vor allem im Fokus bleiben. Das ist das, was ich jetzt aus den letzten 30 Minuten rausgehört habe, in denen wir jetzt sprechen. Ja. Und wir sind auch schon fast am Ende mit dieser Folge. Ich könnte jetzt auch noch stundenlang mit dir weiterreden, aber wir müssen irgendwann zum Ende kommen. Aber vielleicht gibt es ja nochmal eine Möglichkeit. Nach Trondheim? Ist das ein Deal?
Ja, vielleicht.
Ja?
Ja, können wir schon mal machen. Vielleicht lassen wir noch mal noch ein, zwei Wochen hinten dann vergehen und noch Weltcup haben, aber so Richtung Ende Saison doch können wir schon noch mal.
Sehr gut. Dann haben wir darauf jetzt die virtuelle Hand. Ich habe noch eine ganz kleine Bitte zum Schluss. Und zwar wollen wir am Ende der Saison so eine kleine Playlist, Songliste erstellen mit Songs von den Wintersport-Superstars, die hier bei uns im Podcast waren. Und da kann alles mit dabei sein. Schlager, Pop, Metal, alles packen wir auf diese Liste drauf. Extended Version. Was ist momentan so dein aktueller Lieblingssong, mit dem du dich vielleicht sogar warm machst, zum Beispiel?
Da müsst ihr mal überlegen, was ist denn da bei mir so Dauerbrenner?
Also Katharina Schmid hat gesagt, sie macht immer Dancing Queen von ABBA. Dann sitzt sie auf dem Backen und pfeift
Dancing Queen. denn das ist jetzt nicht bei mir ganz oben in der Liste, aber es ist gut, wenn es funktioniert. Ich habe, was ich seit einiger Zeit in der Playlist habe, ist Whitehorse von Chris Stapleton. Das ist eher so ein bisschen Country, aber was nicht, Chris Stapleton kennt man vielleicht, glaube mit Justin Bieber mit Justin Timberlake recht bekanntes Lied gemacht.
Ja.
Und das ist jetzt so ein Lied, das ich aktuell immer wieder mal höre.
Also das packen wir auf die Playlist drauf.
Ja.
Wunderbar, die stellen wir euch natürlich dann zur Verfügung. Dann könnt ihr mal gucken, was eure Kolleginnen und Kollegen sich so gewünscht haben in den letzten Wochen.
Ja, genau. Wen wollen wir nachhören? Ja.
Ist total interessant. Ja, vielen Dank, Pius Paschke, für das Gespräch. Ich drücke dir die Daumen für die restliche Saison.
Ja, danke.
Und hoffentlich sehen wir dich in Trondheim in Topform. Danke, dass du hier warst.
Ja, schauen wir mal. Danke dir.
Ja, und das war es auch für diese Folge des Sportschau Wintersport Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und hört auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn ihr mögt. Bis dann. Ich freue mich auf euch. We'll be right back.